Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns zu Beginn dieser Predigt den Predigttext aus Epheser 4 lesen, die Verse 7 bis 16. Epheser 4, 7 bis 16. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Darum heißt es, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Liebe Gemeinde, wir haben uns mit diesem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, bereits zweimal beschäftigt. Und dementsprechend möchte ich heute die Predigt vor allem auf den Abschnitt ab Vers 11 konzentrieren. Ab Vers 11 bis zum Ende dieser Passage. Denken wir noch einmal zum Einstieg daran, dass im vierten Kapitel des Briefes von Paulus an die Epheser der praktische Teil der Anweisungen für das Leben und Zusammenleben der Christen begonnen hat. Über allem steht aber ein Wort. Und das ist das Wort von dem einen Gott, so wie es in Epheser 4, Vers 6 gesagt ist. Ausgeführt in unterschiedlichen Varianten, dass wir hören, da ist ein Leib, ein Geist und da ist eine Hoffnung. Der heutige Abschnitt setzt also genau an diesen Gedanken an. Und dies nur soweit zur Einführung. Denn genau in diesen Gedanken ist dieser ganze Text durchdacht. Es geht um den einen Gott, um den einen Leib, den einen Geist, um die eine Hoffnung, nach wie vor. Aber heute wollen wir diesen Text einmal intensiv durchgehen und unseren Gedanken darauf legen, wie in diesem einen Leib, in dieser einen Gemeinde, Christus alles durchdringt. Vielleicht haben wir heute hier in diesem Raum Menschen unter uns, die Christus noch nicht im Glauben angenommen haben. Vielleicht hat der eine oder andere die Dinge um Christus bereits gelernt, auswendig gelernt oder gelesen. Vielleicht gibt es aber auch Menschen, die Christus bereits in ihren Gefühlen akzeptiert haben, die ihn mögen, aber Probleme haben, die teilweise schweren Anweisungen der Bibel zu verstehen und auf sich selbst zu beziehen. Für beide Gruppen gibt es heute einiges zu entdecken und zu erkennen, denn ich möchte heute viel von Christus selbst reden. Und alle, die Christus mit dem Herzen und mit dem Verstand bereits kennen und bekennen, werden sicher von vielen Dingen in diesem Text auferbaut werden können. Denn dieser Text ist sehr ermutigend. Ich möchte zunächst eine Frage über diesen Text stellen. Und die Frage soll sich weniger an den Details orientieren, sondern an dem einen, der hier alles durchdringt. Wie stark, wie tief durchdringt Christus eigentlich alles? Schauen wir dazu zunächst einmal in Vers 11. Dort heißt es, und er hat gegeben, etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern. Wir wollen jetzt nicht sprachlich darauf hereinfallen, dass hier viermal etliche steht, aber nur einmal er. Denn im Grunde ist der tiefste Gedanke und der tiefste und wichtigste Inhalt dieses Verses, dass er, dass Christus gegeben hat, Gaben. Nun, was heißt das eigentlich? Bevor wir uns Gedanken machen darüber, welche Gaben das sind, wie die Gaben aussehen, lasst uns einmal verharren. Denken wir einmal nach. Er, Christus, hat Gaben gegeben in diese Gemeinde hinein. Keiner, meine wirklich keiner in der Gemeinde, hat sich in irgendein Amt hineingearbeitet, hinein ausgebildet. Alle Begabungen, die wir in der Gemeinde haben, sind von ihm gegeben. Keiner in der Gemeinde hat auch über diese Gaben völlige Herrschaft bekommen. Was meine ich nun damit? Völlige Herrschaft meint nicht, dass man nicht mit Gaben umgehen kann, dass man sie nicht leben kann. Aber diese absolute Herrschaft darüber, zu bestimmen, wann ich etwas habe oder nicht, die erlangen wir nie selbst. Ich komme nie in meinem Punkt, in einer Gemeinde, in meinem Leben in einer Gemeinde, an den Punkt, dass ich sagen kann, jetzt beherrsche ich dies oder das. Denn er hat gegeben. Und er hat beherrscht alle Ämter, die in einer Gemeinde ausgeübt werden. Und alle Gaben, die Menschen bekommen. Das ist sehr wichtig zu wissen und zu verstehen. Manchmal haben wir Menschen ja den Drang zu sagen, ja, das habe ich verstanden, lass uns schnell darüber hinausgehen. Aber nein, es gibt keinen Grund, schnell damit umzugehen. Denn lasst uns ruhig in Ruhe darüber überlegen. Wozu lernen wir denn lesen und schreiben? Wozu werden wir ausgebildet in unseren Familien, in den Schulen? Wozu lernen wir unsere Musikinstrumente? Wozu lernen wir reden, uns auszudrücken? All das kommt doch nicht, damit wir mit diesen Begabungen, die wir haben, all das, was Christus in uns legt, für uns selbst ausnutzen. Er ist doch derjenige, der in unserer Gemeinde alles gibt und alles prägt. Und das soll uns dieses Wort auch sagen. Das soll uns bekräftigen darin, zu wissen und darauf zu vertrauen, dass Christus alle Begabungen in die Gemeinde hineingibt. und auch erhält. Wenn jemand viele Begabungen hat, so liegt das nicht daran, dass er in irgendeiner Weise mehr daran gearbeitet hat, mehr darauf hingearbeitet hat, sondern im Endeffekt geht es darum, mehr zu akzeptieren als Gabe von Christus und für ihn einzusetzen. Seht in dem Text, den wir heute in Jakobus 2 gelesen haben, da könnten wir ja Menschen vor Augen haben, die gut organisieren können, die an der Tür stehen in einer Gemeinde und Gäste hineinführen und so platzieren können, dass sie wirklich gut organisieren können. Stehen sie nicht in einer Gefahr, dass wenn Menschen kommen, die reich sind, gut aussehen, in die Nähe des Kollektenkastens zu setzen, gut zu platzieren, dass sie alles sehen können und dann auch möglichst in der Gemeinde bleiben oder gar ein Aushängeschild werden, kann man die Leute nicht fördern? Das wäre im Grunde ein Missbrauch einer Begabung, die wir haben für unsere Gemeinden. Unser Auftrag lautet im Grunde, schaut auf die Armen, behandelt sie gleich, achtet nicht auf die Menschen. Haltet die Gebote mit euren Begabungen. Wenn wir verstehen und wissen, dass diese Begabung nicht von uns kommt, ist die Verführung viel kleiner, sie zu missbrauchen. Wisst ihr, was manchmal auch untergeht? Die Begabungen in den Gemeinden Gottes, die sind so gut, dass es im Grunde nichts anderes gibt, wozu wir leichter geneigt sind, sie zu missbrauchen, als diese Begabungen. Redegewandtheit, Rhetorik, die man sicher gut anbringen kann, geistige Überlegenheit, Weisheit, Ausbildung. Vielleicht kann man arrogant werden. Es sind gute Gaben, wirklich zu wissen, was gerecht ist im Leben. Aber man kann auch dieses Wissen gegen andere einsetzen. Man kann auch andere damit peinlich angreifen. Man kann über die Gefühle, über die Bedürfnisse der Menschen hinausgehen, denn die Gaben sind gut. Wer das Evangelium weitersagen kann, kann sicher einem Menschen von Jesus weitersagen, aber er kann auch mit etwas bösem Willen dem Nächsten sagen, und du bist garantiert verloren und kommst in die Hölle und danach auch noch lachen. Auch das ist möglich, weil die Gaben so gut und so gewaltig sind und weil sie so verführerisch sind, dass wir sie missbrauchen. Wir sind nun mal dazu geneigt, die Dinge, die wir von Gott bekommen, für uns zu gebrauchen und zu unserer eigenen Ehre einzusetzen, auf dass wir am Ende nachher besser dastehen. Aber hier in diesem Text ist dieser ganze Gedanke anders. Da geht es um diesen einen Geist, der in der Gemeinde herrschen soll. Und dieser Geist, der von Gott kommt, der uns immer wieder auf Christus hinweist, der an uns arbeitet, gibt uns Gaben, mit denen wir umgehen können, dürfen, aber auch manchmal müssen, überwinden müssen. So halten wir einfach mal den ersten Punkt fest. Christus durchdringt alles in einer Gemeinde, weil er die richtigen Menschen mit den richtigen Begabungen in die Gemeinde hineingibt. Christus durchdringt alles, weil er die richtigen Menschen mit den richtigen Begabungen in die Gemeinde hineingibt. Und jetzt schauen wir einmal weiter in Vers 12. Dort heißt es, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes zur Erbauung des Leibes Christi. Die ewige Übung einer Gemeinde ist die Erbauung des Leibes Christi. Wir müssen den Vers also so lesen. Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten, die sind der Gemeinde gegeben, um die Heiligen zuzurüsten zu einem bestimmten Zweck, mit einem Ziel. Und dieser wird mit diesem kleinen Wörtchen für eingeleitet. Für das Werk des Dienstes. All diese Gaben müssen eingesetzt werden für das Werk des Dienstes. Einander zu dienen. Wie wenig Größe liegt darin, wie viel Demut liegt darin. Und erinnern wir uns daran, dass die Demut gerade eine dieser wichtigen Eigenschaften ist, mit der wir in einem Leib zusammenleben. Und vielleicht für den einen oder anderen, wenn er diesen Vers liest, stolpert er schon am dritten Wort, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Als ich früher aus der katholischen Kirche kam, hatte ich mit dem Wort Heilige in der Bibel ein Problem. Ich habe es gar nicht richtig verstanden. Was ist denn hier gemeint, um die Heiligen zuzurüsten? Vielleicht ist es euch auch noch nicht klar, auch wenn ihr nicht katholisch erzogen seid, sondern vielleicht einfach immer das Wort Heilige hingenommen habt. Vielleicht denkt jemand hier in der Gemeinde an die Elite. Die Heiligen, das sind die Guten, die sozusagen schon den Freibrief für den Himmel haben. Das sind die Bessergestellten. Aber dieser Gedankenansatz ist falsch. Schauen wir einmal zu Petrus, wie Petrus diesen Gedanken im ersten Petrusbrief ausgeführt hat. Wer will, kann gerne 1. Petrus 1 aufschlagen. Ich lese einmal die Verse 15 und 16. Steigen wir mal direkt in diesen Text ein. Dort heißt es, sondern wie der, der euch berufen hat. Wer ist das? Das ist Christus, der uns berufen hat. Sondern so wie dieser Christus heilig ist, so seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Also in allem, was wir tun, in unserem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das führt Petrus hier an, ein Wort, das interessanterweise im dritten Buch Mose steht, an einer Stelle, die wir ab und zu mal auch in der Gesetzeslesung haben. Im Grunde in einer Passage, in der es um das Gesetz geht. Und wenn wir an die Funktionen des Gesetzes denken, alle, die hier ihren Katechetikunterricht gemacht haben, die haben gelernt, wie die Funktionen des Gesetzes zu definieren sind. Und wir verstehen in dem Gesetz die Heiligkeit Gottes. In der Funktion, da wo das Gesetz für uns als Spiegel wirkt, da verstehen wir, dass Gott heilig ist. Und so heilig sollen wir auch sein in unserem Wandel. Denn der, der uns berufen hat, der ist ja auch heilig. Von daher kommt diese Heiligkeit. Haben wir diesen Gedanken bei Petrus verstanden? Er denkt an Christus, der heilig ist. Und in ihm sind auch wir geheiligt. Das heißt, heilig sein ist vor allem beiseite gestellt zu sein für Gott, mit hineingenommen zu sein in seinen Bund, in ein Band mit Gott zusammengeschlossen sein. Nun, da für sündige Menschen das aber völlig unmöglich ist, einmal weil der normale sündige Mensch ja gar kein Interesse daran hat, mit Gott in Gemeinschaft zu leben, nicht zu nahe zu kommen zu ihm. Und auf der anderen Seite auch, weil Gott gar nicht mit dem sündigen Mensch zusammenleben kann, bedarf es eines Mittlers. Und dazu ist Christus da. Er selbst ist der heilige Mittler. Und er heiligt die Menschen, die er hineinnimmt in die Gemeinde. Und somit sind die Heiligen, von denen wir hier reden, diejenigen, die mit hineingenommen sind in die Gemeinde.
Sie werden sozusagen hineingeheiligt.
Wenn Paulus hier in Epheser also von den Heiligen redet, die zugerüstet werden, dann sind wir gemeint. Wir Christen, die mit Leben und Tod mit Christus verbunden sind, die all ihre Hoffnung allein auf Christus gesetzt haben. Wir sind die Heiligen. Und noch einmal den Zusammenhang. All diese Ämter, die in eine Gemeinde hineingegeben werden, um einander zu dienen. Das Dienen ist so wichtig, dass es hier sogar als ein Werk bezeichnet wird, ein Werk des Dienens. Und erinnern wir uns noch einmal daran, dass Paulus seit Beginn des Kapitels 4 von dem würdigen Wandel der Glaubenden redet, die einander in Liebe ertragen. Denken wir nochmal daran. Demut, Sanftmut und Langmut, das waren die Eigenschaften, die uns helfen, den anderen zu lieben und dieses Band der Liebe umeinander zu legen. Die Gemeinde wird im Laufe ihrer Existenz immer wieder Faulenzer und Schmarotzer ausspucken, wie ein Vulkan die heißen Steine. Auch wenn es manchmal dauert, bis die Steine heiß genug sind, bevor der Berg sie ausspuckt. Aber wer nicht zu der Gemeinde gehört, kann auf Dauer auch nicht in ihr bestehen. Menschen können Werke tun, die aussehen wie Dienste, die aussehen, als wären sie gedacht für Christus. Aber auf Dauer kann keiner in der Gemeinde bestehen. Halten wir also den zweiten Punkt fest. Christus durchdringt alles, weil er die Gaben nicht nur gibt und sie den Menschen überlässt, sondern er nutzt sie zur Auferbauung seines Leibes. Christus gibt die Gaben zur Auferbauung seines Leibes. Und dieser Gedanke, der wird im Text sogar noch weitergeführt. Wir können uns bestimmt vorstellen, dass die Gaben etwas Langfristiges sind. Und so wie auch die Welt nicht an einem Tag erschaffen wurde, so ist auch das Christenleben nicht ein Leben einer Eintagsfliege, sondern teilweise ein langer Weg. Teilweise ein Weg, auf dem wir nur Stück für Stück auferbaut werden. Wenn wir im einfachsten Sinne überlegen, wenn wir Eltern uns fragen müssten, was unseren Kindern am schwersten fällt, ich wäre mir ziemlich sicher, dass meine Antwort wäre: Geduld. Warten. Und wenn ich ehrlich bin, dann würde das sogar für mich heute noch gelten, dass die schwierigste Übung, die wir haben, eben auch dieses Warten, diese Geduld, diese Langmut ist. Zu verstehen, dass Gott wirkt, auch wenn ich gerne selbst alles schon in die Hand genommen hätte. Und deshalb lässt uns der Heilige Geist auch hier das Ziel dieser Erbauung wissen. Es gibt ein Maß, das wir erreichen können. Es gibt etwas, wohin wir ausgerichtet werden. Das ist sozusagen wie das N auf der Kompassnadel. Und es gibt hier ein Wort, das uns vielleicht komisch erscheint, denn es heißt Mannesreife. Vielleicht ist nicht jedem sofort klar in diesem Text, was Mannesreife ist. Mit etwas Naivität könnte man jetzt denken, alle Frauen werden zu Männern gemacht. Das ist natürlich völlig abwegig und vielleicht zu sehr von dem Zeitgeist angehaucht. Aber wir können es vielleicht mit einem Wort so wie erwachsen sein, ausgebildet sein. So wie man einen Beruf nicht in einem Tag lernt, auch da diese Reife zu entwickeln, eine Reifeprüfung abzulegen. Die Abiturienten hier im Raum haben unterschiedliche Empfindungen über ihre Reifeprüfung. In Österreich nennt man das Abitur immer noch Reifeprüfung. Matura, reif sein.
Wie ein Apfel, der vom Baum fällt. So, man erreicht durch Ausbildung ein gewisses Niveau, auch in der Gemeinde. Gemeint ist hierbei natürlich die Erkenntnis des Sohnes Gottes, der die Einheit des Glaubens ist. Das ist die Einheit und dieses Ziel, das uns reif werden lässt in der Gemeinde. Wenn jemand, der nicht glaubt, dass Christus ihn erlöst hat, jetzt zuhört, was wird er wohl denken? Wird er denken, dass man als Christ in so eine Art Trainingscamp kommt und am Ende dann einen Pfadfinderorden bekommt, ein paar Knoten gelernt hat und dann ist alles gut? Aber das ist hier nicht gemeint. Einzig und alleine ist gemeint, dass es nur einen Glauben gibt, der die Menschen in die Gemeinde einfügt. Und das ist der Glauben an Jesus, den Christus, der für dich starb. Wenn er für den Mann neben dir starb und für dich nicht, dann nutzt das nichts. Dann habt ihr keine Einheit im Glauben. Dann seid ihr in zwei unterschiedlichen Körpern. Wenn aber doch, wenn er für den Mann neben dir und für dich starb, dann habt ihr Einheit. Und dann ist auch klar, was die Erkenntnis des Sohnes Gottes ist. Nämlich das Erkennen, Glauben und Annehmen von Jesus als deinem persönlichen Heiland. Erinnern wir uns an diesen wunderbaren Vers, den wir einmal auf der Gemeindefreizeit hatten. In Johannes Kapitel 17, Vers 3. Diesen Vers sollte am besten keiner nachschlagen, sondern jeder auswendig können. Dort heißt es, das ist aber das ewige Leben. Ja nun, was ist das ewige Leben? Dass sie dich, den allein wahren Gott, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Gott hilft uns in der Gemeinde dazu, Christus immer mehr zu erkennen, bis wir das Stadium der Mannesreife erreicht haben. Damit ist schlicht und einfach gemeint, dass wir unseren Dienst antreten können. Christus erkennen heißt, erst einmal den Dienst antreten und in diesem Dienst wachsen, hin zum ewigen Leben. Und deshalb wollen wir uns als dritten Leitsatz heute merken, Christus durchdringt alles, weil ihn zu erkennen heißt, dass wir unseren Dienst auch antreten können, bis hin zum ewigen Leben. Und springen wir nun einmal weiter in den 15. Vers, um noch ein bisschen mehr davon zu erfahren, wie Christus hier alles durchdringt. Dort heißt es in Vers 15, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Wir hatten bereits gesagt, dass Liebe das Band widerspiegelt, das Christus der Gemeinde gibt, mit der er sie verbindet. Nun, in diesem Gedanken, in dieser übergeordneten Einheit der Liebe, wenn wir sagen, Liebe ist das Band außen herum, dann ist es so etwas wie eine sehr hohe, eine sehr äußere Einheit, eine umschließende Einheit, in der die Gemeinde zusammengeführt ist. Es ist kein Nebenpunkt. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann dürfen wir auch nicht in die Gefahr kommen. Und manchmal kann man, wenn man einfach die Kommas hier überliest, zu einem ganz anderen Ergebnis in diesem Satz kommen. Dann heißt es, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm. Aber wahrhaftig in der Liebe ist hier in diesem Vers sowas wie ein Einschub. Das Hauptargument wird uns in diesen Vers reingeschoben. Eigentlich heißt es, sondern wir wachsen heran in allen Stücken zu ihm. Ja, wie denn? Was ist denn dieses umschließende Band? Wahrhaftig in Liebe. Das ist der Gedanke hier. Das Ziel ist nicht, eine Liebe zu erreichen, sondern wir wachsen zu ihm hin. Ja, aber wie? In der Liebe. Ja, das ist ein Punkt, wenn wir an anderen Stellen verstehen wollen, wie in der Gemeinde alles zusammengefügt wird. Zum Beispiel wie in Römer 8, in der bekannten Passage, dass alles, dass alle Dinge dem zum Besten dienen müssen, der Christus liebt. Warum ist das eigentlich so? Der Grund dafür ist doch letzten Endes, dass wir in allen Stücken, in allem, was wir tun, zu Christus hingeformt werden. Es gibt kein anderes Ziel. Es gibt vielleicht Ideen, die wir haben, die die Gemeinde zerstören würden. Wir Menschen könnten dies. Gut ausgebildet, mit viel Fantasie, könnten wir schlechte Pläne hegen. Aber wie fügt Gott seine Gemeinde zu hin? Dass wir in allen Stücken, ist uns dieser Begriff klar, was es heißt, in allen Stücken. Vielleicht ist das nicht mehr heute unser Sprachgebrauch, dass wir sagen würden, ich tue in allen Stücken dies und das. Gemeint ist damit wirklich in allem, was wir tun, in allen Einzelheiten, in allen Bröckchen, wie wir sie hintun, aber auch in allen Werkstücken, in allen angefertigten Dingen, die wir haben. Da ist kein Platz für Visionen, da ist kein Platz für Eindrücke, da ist noch nicht einmal Platz für Konzepte, meiner Meinung nach. Denn es gibt sowieso nur ein Thema. Das Konzept ist klar. Das Ziel ist klar. In allem, was wir tun, werden wir auf Christus hingeführt. Und ich glaube, dass das auch der entscheidende Erkennungspunkt für eine Gemeinde ist, in der sich ein Christ wohlfühlen kann. Dass man letzten Endes versteht, dass dort in allem, was die Gemeinde tut, auf dieses Haupt, der Christus ist, hingearbeitet werden muss. Dass alles so gefügt wird. Und halten wir nun den vierten Punkt fest in dieser Reihe. Christus durchdringt alles in der Gemeinde, weil Wachstum nur in ihm passieren kann. Egal, was wir auch tun. Ich wiederhole es noch einmal. Christus durchdringt alles, weil Wachstum nur in ihm passieren kann, egal, was wir auch tun. Und der nächste Punkt, den ich erwähnen möchte, steht auch hier in Vers 15. Christus ist das Haupt in allen Dingen. Das ist keine Theorie, das ist Praxis. Es geht auch gar nicht anders. Wenn uns die Liebe zu den Geschwistern prägt, dann ist der Christus in allen Stücken vorhanden. Er wird automatisch das Haupt. Er wird automatisch das Haupt in unserem Handeln, in unserem Denken, in allem, was uns umtreibt. Christus ist dann nicht irgendwo ein Teil dieses Leibes, sondern Kopf, der es führt, der eng damit verbunden ist, aber immer der, an dem sich alles ausrichtet. Also können wir den fünften Punkt gleich festhalten. Christus durchdringt alles vom Haupt her. Er ist das Haupt und er handelt auch so. Dann kommen wir jetzt einmal zu dem letzten Punkt, zu dem Vers 16 in dieser Passage. Ich möchte euch noch einmal bitten, mit mir kurz diesen Vers in zwei Teile zu zerlegen und dann genau anzuschauen. Er heißt ja, von welchem aus, also von dem Haupt, von welchem aus der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes vollbringt, zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Das ist kein einfacher Vers. Nicht, weil der Inhalt schwierig ist, sondern weil er so verschachtelt ist. Ja? Das ist vielleicht das Beste, wenn wir diesen Vers einmal ganz kurz kürzen am Anfang und lesen. Wir haben das Haupt noch im Gedanken, von welchem aus der ganze Leib, und jetzt dieser Einschnitt, das Wachstum des Leibes vollbringt zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Von dem Haupt aus, das bezieht sich auf Christus, also von Christus aus vollbringen die Gemeindeglieder das Wachstum, damit sie in Liebe auferbaut werden. Das ist ein bisschen wie eine Zusammenfassung. Christus ist der Ursprung, die Quelle, das Haupt der Gemeinde. Er baut einen Leib, der aus Juden und Heiden besteht. Er gibt Begabungen wie Propheten, Hirten und so weiter. Und von ihm aus wird der Leib gestärkt. Wir dürfen bei diesem Wachstum aber zum Beispiel auch einmal an Neubekehrte denken. Wie ist das denn nun, wenn so ein Neubekehrter in diesen Leib hineingefügt wird? Da haben wir einen Evangelisten in unserer Gemeinde, der eine Begabung hat. Er erreicht die Menschen, predigt das Evangelium und da kommt jemand zum Glauben. Und all diejenigen sind an diesem Punkt ganz eng mit eingeschlossen, wo wir hören, dass es ein Maß der Leistungsfähigkeit gibt. Aha, in diesem Leib, da gibt es welche, die können eben mehr leisten und da gibt es welche, die können wenig leisten. Wir hören doch immer wieder in den Gemeinden, ja, ich habe dazu keine Kraft oder das geht nicht oder das geht nicht. Und es ist genau richtig, nicht jeder kann alles. Es gibt ein Maß der Leistungsfähigkeit. Auch im Umgang miteinander brauchen wir gar nicht zu erwarten, dass jeder alles tut. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen darin haben. Denn jeder, so wie er hier zusammengefügt ist, erfüllt ja seine Aufgabe dadurch. Und denken wir in diesem Bild, das wir im Text haben, ja immer an die Gelenke, wie die ineinander fügen. Ich war immer fasziniert in der Schule davon, wie ein Ohr funktioniert. Vor allem, weil die Knochen so klein sind. Und trotzdem arbeiten sie zusammen und haben eine so wichtige Aufgabe. Ganz kleine Knochen, ganz kleine Gelenke, aber funktionieren nur, wenn sie zusammenarbeiten. Und dieses Bild habe ich immer vor Augen, wenn ich an dieses Maß der Leistungsfähigkeit denke. Kleine Knochen können zu großen fähig sein. Hauptsache, sie arbeiten zusammen. Ein Knochen hört nichts, wenn er aber den Schall richtig überträgt. Wenn das Trommelfell die richtigen Schwingungen empfängt, dann hört der Mensch. Aber der Knochen, er könnte ja nach Hause gehen und sagen, das kann ich schon, Schwingungen übertragen. Klein, unscheinbar, ich wiege nichts. Selbst der Kleinste, der in unsere Gemeinde kommt, mit der kleinsten Aufgabe, hat irgendein Maß seiner Leistungsfähigkeit. Er kann was. Das dürfen wir finden und das darf er auch leben. Aber er muss nicht gleich am ersten Tag alles tun. Und wir halten den letzten Punkt fest. Christus durchdringt alles, weil er den Leib erhält und wachsen lässt. Was meint ihr, was passiert, wenn eine Ortsgemeinde Christus aus dem Mittelpunkt rückt? Weg. Was passiert, wenn die ungläubigen Menschen in den Mittelpunkt der Gemeinde einziehen? Wenn Gottesdienste an Menschen ausgerichtet werden und nicht mehr an Christus? Auf keinen Fall kann dadurch der Leib Christi wachsen. Denn wir haben hier eine ganz klare Aussage. So wächst der Leib Christi nicht. Dann ist nicht mehr Mannesreife und Wachstum und Erwachsensein ein Prinzip, sondern Abhängigkeit von Menschen oder von Predigern. Stellen wir uns vor, wenn Starprediger in einer Gemeinde wirken und nach ihrem eigenen Bild an dem Leib rumkneten, dann haben sie ihre Gaben missbraucht. Wenn der Dorfpfarrer seine Schafe an sich bindet, anstatt an Christus, dann hat er seine Gaben missbraucht. Und deshalb mahnt Paulus auch mitten in dieser Passage und sagt, da gibt es Gefahren, da gibt es schlaue Leute. Schaut in den Vers 14. Menschen, die spielen mit Worten, mit Menschen, mit Gefühlen, die schlau sind, die clever sind, schlauer als ihr. Sie kommen mit Irrtum und sie wollen euch verführen. Und dazu sind diese Gaben in der Gemeinde da, damit der Wind die Menschen im Leib nicht erfassen kann, nicht herumtreiben kann. Dass Unmündige Erwachsene werden, dass sie gefestigt werden. Ja, es werden Menschen kommen, die Unmündige einfangen wollen. Weil diese unmündigen Menschen vielleicht vergessen haben, Christus in ihrem Leben in den Mittelpunkt zu stellen. Vielleicht gibt es unmündige Gemeinden gar, die Jesus an die zweite, dritte, vierte Stelle gerückt haben. Sie werden umhergetrieben wie die Herdentiere. Sie sind mal hier, sie sind mal da. Heute heißt das Konzept, fängt es mit W an, morgen mit F. Wir brauchen noch nicht mal die Namen lernen. Das Einzige, was wir beobachten, ist, da kommt doch ein Konzept nach dem nächsten. Da kommt doch eine Idee nach der nächsten. Heute ist es Musik, morgen ist es, was weiß ich, für Verwilderungen im Leben oder in der Art und Weise, wie eine Gemeinde organisiert ist. An der anderen Stelle verschwindet Gemeindezucht gegen merkwürdige Seelsorgepraktiken oder was auch immer. Ihr lieben Leute, die Konsequenzen dieser Entwicklungen sind unkalkulierbar. Sie bleiben eins. Sie werden umhergetrieben wie vom Wind. Sie lassen sich beeindrucken von jedem Wind der Lehre. Mal hier, mal da. Die Antwort darauf, wie kann man das verändern, ist ganz einfach. Indem wir Christus in den Mittelpunkt stellen und ihm alle Ehre geben als Anfänger und Vollender. Wenig später muss Paulus nochmal darauf eingehen, wie auch geistliche Angriffe die Christen und die Gemeinde bedrohen. Hier hat er eher so die Menschen im Blick, die in der Gemeinde andere Menschen mitreißen wollen. Zwei Kapitel später beschäftigt er sich mit der Waffenrüstung des Christus, die im Grunde sich um die Frage der unsichtbaren Mächte, die auf die Gemeinde einwirken, beschäftigt. Schauen wir noch einmal zurück. In Vers 16 heißt es, wir haben ein Maß der Leistungsfähigkeit für jeden. Vertraut darauf, dass Jesus euch exakt und genau bemessen hat mit einem Maß seiner Gnade. Nehmt nichts davon weg, klaut nichts bei anderen, versucht damit so umzugehen, genau so umzugehen, dass Christus in den Mittelpunkt gerückt wird. Junge Christen müssen nicht die großen Weisheiten der Welt verbreiten. Und ältere Christen müssen auch nicht vielleicht am ersten Tag alles verbreiten, was sie wissen. Junge Glaubende müssen nicht gleich jeden Dienst übernehmen. Und schwache Gemeindemitglieder dürfen durchaus lange von der Gemeinde getragen werden. Aber wir wollen mitnehmen heute, dass Christus alles durchdringen muss. Er hat uns erwählt, zusammengestellt und begabt. Er lenkt seinen Leib als das Haupt immer noch und immer weiter. Er durchdringt unser Leben und unser Lieben. Wir sind gut bei ihm aufgehoben, wenn er in das Zentrum gerückt ist. Amen.